WDR 5 Politikum. Das Meinungsmagazin mit Andrea Oster.
Schönen guten Tag. Angela Merkel stand da in großen Buchstaben auf einem Protestplakat. Tunesien ist nicht die Abfall von Deutschland. Der Grammatikfehler nimmt dem Protest in der tunesischen Hauptstadt Tunis leider ein wenig an Ernsthaftigkeit, wird aber wettgemacht durch die Wut der Leute, die bei der Demo gestern mitgelaufen sind.
Diese Typen haben schlimme Sachen getan, deswegen sind sie für uns keine Tunesier, keine richtigen Menschen mehr. Heute sind wir doch alle von der Gewalt betroffen. Der Terrorismus kennt keine Nationalität.
Etwa 5000 Tunesier haben sich laut Schätzung der UN der Terrororganisation IS angeschlossen. Einer davon war der Berliner Attentäter Anis Amri. Den wollte Tunesien nicht zurück und auch alle anderen nicht, die abgeschoben werden sollen. Dass die Tunesier sich Sorgen machen, dass die junge Demokratie durch solche Radikalen gefährdet wird, ja, das ist nicht das Problem der Deutschen, Bundesjustizminister Heiko Maas.
Es kann auch nicht so weit gehen, dass wir dort als Bittsteller auftreten. Es geht um Gefährder, um Menschen, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, die sowieso abgeschoben werden. Und deshalb würde ich sagen, muss man den Druck erhöhen. Wer nicht kooperiert, der wird sanktioniert. Da müssen wir, glaube ich, die Schlagzahl gegenüber diesen Staaten deutlich erhöhen.
In Deutschland herrscht Mülltrennung und da sind wir sehr genau. Die Abfall muss auf die Heimatkippe zurück. Beim nächsten Anschlag auf ein tunesisches Touristenhotel gibt's dann wieder eine Beileidsbekundung. Und wenn's gut läuft, sind keine deutschen Opfer darunter.
Bitte beachten Sie, WDR 5 Politikum ist ein Meinungsprodukt. Anschauungen, die in Farbe, Struktur und Maserung voneinander abweichen, unterstreichen die Echtheit und sind kein Herstellungsfehler.
Die deutsche Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, Haushalt ist auch im Griff, alles super. Die Optimisten in diesem Land setzen noch einen drauf und sagen, und durch die vielen Flüchtlinge haben wir jetzt sogar noch die Arbeitskräfte, die die Unternehmen händeringend suchen. Das kostet zwar was, bis alle fit gemacht sind, dauert auch seine Zeit, aber im Grunde ist das für Deutschland gut. Guntram Wolf ist Direktor des Brüsseler Thinktanks Bruegel und auch Mitveranstalter einer Konferenz heute in Brüssel mit dem Titel Can Migration Work for All in Europe? Funktioniert Migration für alle in Europa? Herr Wolf, Sie sind ja auch so ein Optimist, der Zuwanderung grundsätzlich für ökonomisch sinnvoll hält. Allerdings nur, solange wir alle weltoffen und tolerant bleiben. Wie genau ist denn hier der Zusammenhang?
Ja, also ich glaube, die Evidenz ist unter Ökonomen relativ unumstritten, dass Immigration, insbesondere wenn die Menschen, die kommen, das richtige Qualifikationsprofil haben, positiv sich auf die Wirtschaft auswirkt, positiv auf das Bruttoinlandsprodukt, dass diese Leute normalerweise mehr Steuern zahlen, als sie Sozialhilfe bekommen und dass es insgesamt sozusagen sowohl auf der Budgetseite für den Staat positiv ist, wie auch in den Arbeitsmärkten und für die Bevölkerung als Ganzen. Allerdings, und ich glaube, das ist etwas, was auch heute in unserer Konferenz wieder sehr klar herausgekommen ist, und das hat sogar der IWF und der stellvertretende Chef des IWFs gesagt, ist es so, dass die Bevölkerung das oft ganz anders sieht und dass Ökonomen oft diese Diskrepanz nicht ernst genommen haben und dass wir wirklich viel mehr und viel detailgenauer hingucken müssen, bei wem kommt der Nutzen an, hilft es wirklich allen oder hilft es nur einigen? Und da muss man, glaube ich, noch viel, viel intensiver hingucken.
Diese trotzige Bevölkerung immer. Kennen Sie ein einziges Land, das so eine Flüchtlingssituation wie wir in den vergangenen Jahren erlebt hat und dabei tiefenentspannt und tolerant geblieben ist?
Ich glaube, das kennt man nicht. Und eine der großen Unterscheidungen, die auch rausgekommen ist, ist natürlich, dass Immigration von Arbeitskräften etwas anderes ist als eine Flüchtlingssituation, in der man aus humanitären Gründen große Anzahl von Flüchtlingen aufnimmt. Wir haben ganz klar auch gesehen, die Statistiken zeigen das relativ klar, es dauert doch erhebliche Zeit, bis Flüchtlinge integriert werden. Man hat das überschätzt, wie qualifiziert die Leute sind, die jetzt gekommen sind. Wir haben die Statistik heute gehört, weniger als 20% der Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland angekommen sind in den letzten paar Jahren, haben überhaupt eine Qualifikation. Das heißt, bis die in die Arbeitsmärkte reinkommen und wirklich sozusagen positiv auch für die Wirtschaft sind, wird es im Schnitt 10 Jahre ungefähr dauern, dass wir so eine Zahl, die kommt. Also insofern würde ich schon sagen, es ist nicht so ganz einfach und man muss klar unterscheiden, Flüchtlinge, humanitäre Gründe und Arbeitskräfteimmigration, also der spanische Bauarbeiter, der hierher kommt und auf dem Bau hier arbeitet, ist was ganz anderes.
Sie sagen aber jetzt auch, Flüchtlinge und auch Zuwanderer, die nicht so gut qualifiziert sind, übernehmen in der Regel niedrig qualifizierte Jobs oder auch Aufgaben wie Pflege von Angehörigen. Und dadurch haben Inländer mehr Kapazitäten frei, um höher qualifizierte Jobs zu machen. Und davon würde die Wirtschaft profitieren. Das klingt für mich so nach einem, ja, ich sag mal, Wunschdenken.
Es ist in der Tat so, dass man zeigen kann, dass bei Arbeitskräftezustrom, dass die Leute, die kommen, in der Tat oft Jobs gerade im Pflegebereich übernehmen und damit überhaupt erst die Möglichkeiten schaffen, dass typischerweise die Frau in der Familie überhaupt arbeiten kann, ja, weil die sonst sehr oft eben, und das zeigen die Zahlen ja auch sehr oft, eben in der Pflege verantwortlich ist für die Eltern, die Großeltern, die Schwiegereltern und so weiter. Und da sollen wir uns auch nichts vormachen. Wir brauchen dann schon Leute, die diese Sachen überhaupt übernehmen können, um dann den qualifizierten deutschen Arbeitskräften zu erlauben, überhaupt in die qualifizierten Jobs reinzukommen.
Es gibt eine Zahl, die besagt, 45% der Arbeitslosen können nur Helfer- und Anleitungstätigkeiten machen. Der Anteil der Jobs, die für solche Arbeitnehmer bereitsteht, der liegt aber nur bei 14%. Da muss man auch sagen, da gibt es natürlich einen Konkurrenzkampf um dieses Segment und der auch Ressentiments fördert.
Ja, also die meisten Studien dazu sagen, dass es diesen Kampf eben sozusagen in einigen persönlichen Erfahrungen gibt, aber dass es in gesamtwirtschaftlich diesen Kampf eben nicht gibt, weil eben wir Zweitrundeneffekte haben. Also dadurch, dass, sage ich jetzt mal, eine Pflegekraft aus Osteuropa es erlaubt, einer qualifizierten deutschen Frau vielleicht einen neuen Beruf einzuschlagen oder vielleicht ein Unternehmen zu gründen, werden ja wieder neue Jobs geschaffen. Also die Betrachtung, die sehr oft sehr mikroökonomisch sozusagen aus der persönlichen Erfahrung stattfindet, ist da oft im Gesamtaggregat nicht richtig. Richtig ist aber auch, und ich glaube, das muss man schon sagen, dass Ökonomen das teilweise viel zu leicht genommen haben und wir viel, viel mehr hin als Disziplin, glaube ich, auch viel, viel genauer hingucken müssen. Wo spezifisch drückt denn der Schuh bei welchen Bevölkerungsgruppen und was können wir da genau machen, damit diese Leute, die eben gerade keinen Job haben, überhaupt wieder in Brot und Arbeit finden? Und das wird nicht genug getan.
Guntram Wolf, Direktor des Brüsseler Thinktanks Bruegel, über den Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Wirtschaft. Und er sagt, solange Gesellschaften offen bleiben für Zuwanderung, ist das auch für die Wirtschaft gut. Wenn man Frikadellen im Brötchen verkauft und einen auf lustig und entspannt macht, dann mag man keinen Ärger mit irgendwelchen Religionswächtern. Selbst wenn man ein mächtiger und weltweit agierender Konzern ist. Die Notiz von Martina Schulte.
McDonald's-Kunden in Malaysia, die in einer der Filialen einen Geburtstag feiern wollen, dürfen dafür ab sofort nur noch Kuchen mitbringen, der halal ist. Als halal gelten in Malaysia nur die Nahrungsmittel, für die mindestens ein von der Religionsbehörde anerkannter Geistlicher bestätigt hat, dass sie den islamischen Nahrungsmittelvorschriften entsprechen. Die Entscheidung des Fastfood-Konzerns wird als Zugeständnis an die Religionsbehörde gesehen und hat zu großer Empörung in den sozialen Medien geführt. Die Bevölkerung in Malaysia besteht nur zu rund 60% aus Muslimen. Rund 30% sind Buddhisten, Hindus oder Christen. Eine Nutzerin fragt bei Facebook, was sollen die Eltern jetzt tun, wenn McDonald's ein Zertifikat für einen selbstgebackenen Kuchen sehen will? Kommt die Moralpolizei bald auch zu uns nach Hause, um sicherzustellen, dass wir nur noch Dinge essen, die halal sind? McDonald's hat unterdessen angekündigt, die Maßnahme trotz der Kundenproteste aufrechtzuerhalten, um die Halal-Zertifizierung seiner Restaurants nicht aufs Spiel zu setzen.
Deutschland hatte mal einen Bundespräsidenten namens Heinrich Lübke. Der kam aus dem Sauerland und hat immer einen zitierfähigen Spruch auf den Lippen gehabt. Meine Damen und Herren, liebe Neger, das war so einer. Sein Versuch, die Zeitverschiebung wegen der Erdumdrehung zu erklären, war vielleicht inhaltlich damals richtig, aber so wirr vorgetragen, dass man es nicht verstanden hat. Ich fühlte mich irgendwie an Lübke erinnert, als ich diesen Satz von Günther Oettinger gehört habe, der über digitale Herausforderungen referiert.
Wir haben addiert die absehbare Entwicklung Connected Trucks, Connected Cars, Autonomous Driving, Automated Driving, dann kommen wir zum Ergebnis, dass wir von mehreren hundert Megabyte Sekunde, von einem Gigabit pro Sekunde an Datentransportbedarf ausgehen müssen. Diese Qualität, diese Kapazität bedarf auch einer hohen Geschwindigkeit.
Puh, geschafft. Günther Oettinger war bis zum 31. Dezember EU-Kommissar für digitale Wirtschaft. Heute muss er als designierter Haushaltskommissar den EU-Parlamentariern Rede und Antwort stehen. Und niemand ist über den Wechsel glücklicher als die IT-Branche. Clemens Hoffmann über die große Kluft zwischen der Berliner IT-Startup-Szene und der Welt des Günther Oettinger.
Wie sieht sie wohl aus, die digitale Lebenswirklichkeit von Günther Oettinger? Der Berliner IT-Unternehmer Patrick Bunk macht sich da wenig Illusionen.
Ich glaube SMS, rudimentäre E-Mails, aber im Internet surfen wird er nicht viel. Ich glaube mich zu erinnern, dass bei ihm in seinem Büro auch regelmäßig E-Mails ausgedruckt werden.
Hier würde das natürlich niemand tun, in der Zentrale von Ubermetrics Technologies, 4 Stockwerke über dem Berliner Alexanderplatz, gläserne Bürowaben, 3 Dutzend Programmierer, IT- und Vertriebsspezialisten vor Computermonitoren.
Wir entwickeln Technologie, die es Unternehmen ermöglicht, alle öffentlichen Informationsströme in Echtzeit zu durchforsten nach Informationen, die sie wissen müssten, die für sie relevant sind.
Gründer Patrick Bunk führt durch die Büroetage.
Das ist ein kleiner Teil Sales, das ist jetzt drüben, also Vertrieb. Und das hier ist alles Entwicklung.
Gemütliche Sitzsäcke und ein Freizeitraum mit Spielekonsole und Beamer verbreiten dezentes Start-up-Flair. Und da ist er dann plötzlich doch der Digitalkommissar AD. An einer Bürotür klebt eine Postkarte des Satire-Magazins Titanic. Titel: Alles wieder gut. Oettinger heiratet Ai Weiwei. Und eine Fotomontage des Schwaben, eng umschlungen mit dem chinesischen Aktionskünstler im pinken Brautkleid. Eine Retourkutsche für Oettingers jüngsten Patzer, sein Gefasel über Pflichthomo-Ehen und Schlitzaugen vor Hamburger Unternehmern, das später als Video bei YouTube kursierte.
Letzte Woche waren die chinesischen Minister bei uns. 9 Männer, alle Anzug, ein Reiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt.
Patrick Bunk grinst etwas gequält. Er hatte im Frühjahr sein Oettinger-Erlebnis. Bunk war extra nach Brüssel geflogen, um mit dem Digitalkommissar über drängende Fragen der Regulierung im Urheberrecht zu diskutieren.
Wie können wir in Europa Urheberrecht gestalten, um Dinge, die de facto jeden Tag getan werden, nämlich dass YouTuber YouTube-Videos hochladen, dass Podcaster Leute interviewen. Wie können wir das Urheberrecht an die Lebensrealität von Menschen ranbringen?
Doch eine Debatte kam gar nicht erst zustande. Der Kommissar redete eine halbe Stunde, ohne sich inhaltlich festzulegen.
Und danach ist er gegangen. Insofern war unsere Kommunikation mit Herrn Oettinger relativ einseitig.
Für den IT-Unternehmer ein symptomatischer Auftritt.
Ist natürlich schwierig, über so digitale Themen mit jemandem zu reden, für den das eine theoretische Sache ist.
Oettinger kokettierte gerne damit, dass er im Flieger als einziger noch eine Zeitung aufschlägt.
Newspaper, Neuigkeiten auf Papier. Früher hatten alle eine Zeitung zur Hand. Da bin ich der Einzige, die anderen Köpfe gesenkt, Display an, online, unterwegs.
Ja, gibt Bunk zu, der Fremdschämfaktor war gewaltig bei Günther Oettinger. Aber obwohl er sich oft über die laue Performance des Deutschen geärgert hat, noch öfter war er sogar ganz froh darüber.
Um ehrlich zu sein, man hofft, dass er einfach nichts tut. Das war meine persönliche Hoffnung, dass er realisiert, dass es relativ komplex ist.
Seit ein paar Tagen werden Oettingers E-Mails nun vermutlich also ein paar Türen weiter ausgedruckt im Büro des mächtigen EU-Haushaltskommissars. Ich fürchte, auch ein weites Feld, um Blödsinn zu verbreiten und für Verwirrung zu sorgen.
Die Meinungsreportage von Clemens Hoffmann. Den Preis für den dumpfnasigsten Start ins Wahlkampfjahr bekommt Herr Kubicki von der FDP, der den CDU-Generalsekretär Peter Tauber eine Taubernuss genannt hat. Oh, dieses Niveau dieses Wortspiels muss man erstmal unterbieten. Wobei, die Grünen, Chapeau, die halten mit. Erst regt sich Simone Peter über die Kölner Polizei auf, jetzt das Thema subventionierter Sex im Alten- und Pflegeheim. Vielleicht sollten Sie sich nur mal an den Wunsch Ihres eigenen Fraktionsvorsitzenden halten.
Dass sich jeder Einzelne überlegen würde, muss ich wirklich in jede Kamera jedes Zeug reinreden, bloß weil sie mir ein Mikrofon vor die Nase halten. Das würde ich mir wünschen.
Anton Hofreiter, kaum hält man ihm ein Mikro vor die Nase, flippt er aus. Wollte den anderen wahrscheinlich nur mal zeigen, wie man es nicht macht. Das war Politikum. Mein Name ist Andrea Oster. Tschüss, schönen Abend noch.
Thank you. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.